Hi, bevor es losgeht, noch eine ganz kleine Ansage von mir. Ihr werdet jetzt die erste Folge von dem Gespräch mit Nico und mir hören. Darin wird sich ein Song befinden. Ja, Spoiler, es werden auch Songs in den Podcasts gespielt, aber das erklären wir dann später noch genauer. Und ja, ich habe die Songs nicht komplett, ich werde die Songs nicht komplett ausspielen, sondern bloß so maximal 30 Sekunden Bits davon, weil ja, das würde einfach zu sehr einen Rahmen sprengen. Wer die Songs haben will, soll sich einfach bei uns melden. Und jetzt viel Spaß mit Folge 1.
Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik?
Und die nächste Deep Talk-Folge ist am Start. Von uns eigentlich alles. Dem Musikpodcast mit normalerweise Dennis und mir Norbert. Aber heute ist ein wunderbarer Gast zu Gast. Das machen Gäste so. Weswegen ich überhaupt diese ganze Idee mit Deep Talk hatte ganz am Anfang, muss ich zugeben. Bevor ich noch weiter groß um die Ecke rede und um die Kurve. Er ist Multimaniac. Er ist Social Media Experte oder hat ganz geile Social Media
Das ist schon
Kanäle. Er ist.
hochgegriffen, aber gut.
Doch, ich finde schon, Social Media hast du schon raus. Und vor allem, weshalb auch hier ist, er ist wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben jemand, der musikalisch mir voraus ist. Und das heißt für mich sehr viel. Herzlich willkommen, Nico.
Einen wunderschönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Ich habe zu danken, dass du Zeit gefunden hast.
Ach, klar, gerne.
Ja, ich habe ja schon erwähnt, Nico und ich, wir reden sehr, sehr viel über Musik und
Stimmt.
es sehr, wirklich sehr viel über Musik. Unser WhatsApp-Verlauf, den kann man, wenn man, den kann man eigentlich im Prinzip ins Weltall schicken irgendwann mal so als Referenz, was für gute Musik vorhanden sein sollte oder in jedem Podcast, in jedem Playlist und so vorhanden sein sollte. Deshalb habe ich mir gedacht, ich will gerne mit Nico das mal auch im Ton festhalten und mal einfach so frei heraus drüber reden, wie wir zu Musik gekommen sind, wie unsere Entwicklung zur Musik war, was sich über die Jahre bei uns verändert hat auch. Und dann kam Nico mit einer genialen Idee um die Ecke. Und zwar werden wir das verbinden mit unseren musikalischen Errungenschaften, die wir über die Jahre gesammelt haben, sprich über Aufnahmen, die wir mit Bands gemacht haben, heißt nochmal, ich werde Songs dazwischen schneiden von uns, von unseren musikalischen Bandprojekten. Das wird sehr lustig. Ich
Ihr
habe es auch
könnt
schon
uns
mit
gar
allen
nichts, GEMA. Ihr seid raus.
Richtig, ich habe es nämlich auch schon mit allen abgeklärt, von denen ich Musik halt, also nicht von allen, von den Leuten mit den Bands, wo ich irgendwie vor 10, 15 Jahren war, fuck it. Die interessiert auch kein Mensch mehr.
Nee, sollte nicht sein.
Aber halt mit den aktuelleren Sachen habe ich alles so ein bisschen abgeklärt und die waren alle cool damit und ja. Deshalb fange ich mal ganz mit einer ganz einfachen Frage an, die ich eigentlich jedem stelle, der bei uns zu Gast ist. Was hörst du gerade so für Musik? Und schweif nicht allzu weit aus. Ich weiß, dass das bei dir jetzt noch eine Stunde dauern könnte.
Es ist relativ simpel und zwei der Sachen, die aktuell bei mir am meisten rotieren, sind auch schon auf dem Instagram-Kanal dieses Podcasts gelandet. Das sind einmal Darko US, tolles, wir machen alles, was moderne Extremmetal so hergibt und packen das auf eine Platte, sind dabei einfach so musikalisch versiert, wie wir nur sein können und das ist toll. Das sind unter anderem der Schlagzeuger von Immure und der Frontmann und Sänger von Chelsigren, Tom Barber, einer der besten Shouter da draußen, die man finden kann. Das zweite wäre,
Cool.
ich will immer Pride sagen, so heißt die Platte
Violet
nicht.
Code, ne?
Violet Code,
Violet
genau
Code.
heißt dieses wunderbare Black Metal, also es ist deutlich mehr als Black Metal, auf jeden Fall ein tolles
Ja.
Musikprojekt aus
Ja.
Aserbaidschan von einem Menschen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Statements zu setzen, nicht nur in musikalischer Hinsicht, sondern auch gegen Homophobie, gegen politisch wirklich einfach falsche Statements, also sprich rechts etc., alles was davon stattfindet. Er macht sich einfach stark für die vernünftige Seite der Menschheit. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil gerade wo er herkommt, aus Aserbaidschan, und das Genre, was er bedient mit dem Black Metal, sind einfach jetzt, gelinde gesagt, sehr, sehr konservativ. Und der Mann weiß, wie er damit umzugehen hat und verdient damit seinen Lebensunterhalt mittlerweile. Großen Respekt dafür. Empire of Love, tolle Platte. Das Cover ist großartig. Die türkische Flagge, aber das Rot ersetzt durch die LGBTQ-Plus-Flagge. Geile Sache.
Ja. Und ein Song heißt auch Pride, deshalb.
Richtig.
Ich hab's mir auch einmal angehört durch und es ist sehr spannend, ey. Das ist mit einmal hören überhaupt nicht zu begreifen,
nein, das ganze Album. Wenn du dann guckst, nicht, dass der Mensch 30 Alben draußen hat, dann viel Spaß.
Ja, ja, ich hab's mittlerweile mir auch angewöhnt, dank des Podcasts, mir die aktuellsten Sachen fast nur anzuhören.
Ergibt auch Sinn.
Weil, wenn ich weiter zurückgehe, ey, du kannst dich tot hören. Du kannst wirklich, du kannst so viel diggen und so viel rausgraben, ey, das ist Wahnsinn. Da gibt's auch so Sachen. Ich empfehle immer jedem King Gizzard und Lizard Wizard anzuhören. Dann denke ich mir aber auch gleichzeitig, ey, die haben in 10 Jahren 20 Alben rausgehauen. Und ich kann dir nichts empfehlen, weil alle anders sind. Das ist halt das
Schlimme. Das ist das Problem. Band. Deswegen, ich habe mich jetzt bei King Gizzard and the Lizard Wizard, ein toller Bandname auch übrigens, bisher glaube ich nur,
wir nennen ihn bloß Jizzy. Kurz.
Jizzy. Das klingt wie der dritte Mann bei Fresh Prince von Bel Air.
Irgendwie so, ja.
Auf jeden Fall tolle Diskografie, viel zu viel davon, deswegen ist es schwer, sich da reinzufuchsen, denn, wie du sagst, aktuelle Releases kommen halt auch nach und für mich, weil ja viele Leute immer sagen, ja, früher war Musik besser, nein, ist sie nicht, ihr guckt einfach nur falsch,
denn jedes
Jahr aufs Neue ist das beste Jahr für Musik, Punkt.
Das ist ein sehr schönes Statement. Damit war's es mit diesem Podcast. du hast sehr viele schöne Sachen gesagt und vor allem, du hast schon mal diesen größten Trenner zwischen uns in den Raum geworfen, weil du bist mehr in diese Metal-Richtung in
deiner Entwicklung sehr gegangen. Definitiv.
Und ich bin halt dieser Indie-Punk-Dude, der halt sich dann doch irgendwann mal vom rotzigen Kassierer-Punk, Oi-Punk zu diesen 2005er British-Indie-Sachen entwickelt hat. Und ich denke, da wird schon ein paar Diskussionen dann später geben, wenn wir dahin kommen, weil ich weiß,
wir genau, beide sind Drangsal.
Im Prinzip sind wir Drangsal aufgeteilt.
Das ja, genau.
Richtig. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich glaube, da wird es bis zu Diskussionen kommen, weil unser sehr geschätzter YouTuber Finn McCanty, Punkrock-MBA, sehr zu empfehlen, hat mal ein Video gemacht über, warum er Indie nicht so geil findet. Und ich kann das alles so widerlegen, was er erzählt.
Ich kann das alles so fühlen, was er erzählt.
Ja, deshalb wird das sehr lustig. Aber mir geht's auch mit Metal aber auch so. Ich habe halt erst durch dich, Nico, irgendwie so ein bisschen so dieses deepere Metal entdeckt für mich. Also ich kenne so diese ganzen großen Sachen und so. Wenn wir dann auf meine musikalischen Anfänge kommen, so wo ich dann so 14, 15 war, dann kommen wir sogar zu einer Metal-Band, die mich halt sehr geprägt hat
damals. Ich bin gespannt.
Ja, ja, kannst du auch sein. Und aber wenn man halt Metal auch mal, ich glaube, es ist bei jedem Genre so, wenn bei einem Genre mal ein bisschen tiefer geht in die Materie, findet man so gute Sachen. Das ist halt.
Das ist, glaube ich, in fast jedem Genre so. Ich würde tatsächlich auch ein paar Sachen ausnehmen, wie populärer deutscher Schlager. Ich glaube, da ist es schwierig, sich Sachen rauszupicken, obwohl, in dem Fall, das ist ja der Punkt, wo man sagen muss, man kann Musik objektiv betrachten. Eine Helene Fischer ist unglaublich talentiert, die hat unglaublich gute Produktion und alles in allem, was sie macht, ist auf einem Standard, den sehr viele deutsche Künstler nicht erreichen können. Kann man, sich drauf einigen.
Und vor allem hat sie, ohne es zu wissen, aber ich kann es mir gut vorstellen, also ich weiß, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, sondern sie hat dafür richtig, richtig krass gearbeitet, die Frau.
Sie hat ja eine Ausbildung als Musical-Darstellerin, als Sängerin, als Theater. Ich glaube, das geht in die Richtung, sie ist offiziell ausgebildete Musical-Sängerin. Irgendwie in die Richtung geht was.
Ja, ja, und ich greife jetzt einmal schon mal ein bisschen vor, weil es gehört zu meiner musikalischen Entwicklung mehr oder weniger dazu, weil das halt dieses Arbeitsding, ich habe es ja eigenen Leib und wirklich von der ersten Sekunde an mit erfahren über die Band Silbermond, weil ich ja aus Bautzen komme gebürtig und die sind ja auch eine Bautzer Band. Ich habe es vom ersten Tag an. Ja. Und ich kenne die alle noch aus dem Jugendclub, aus dem Steinhaus Bautzen.
Ach
und
was. So.
Deshalb, und aus dem Tick Bautzen. Ja, ich kenne die alle noch. Die kennen mich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber.
Diese abgehobenen Schnösel.
Ja, da gab es Zwischenfälle, wo man sich denkt so, na, wo sie halt mit dem Security durch die Bautzener Mall gelaufen sind und wir uns alle dachten, was zur Hölle soll
das? Das ist schwierig, ja. Das ist, ob das nötig ist.
Ja, aber auf den Punkt, wo ich einfach hinaus wollte, diese ganzen Songs, ich habe die gerade alle nicht im Kopf, ich wollte gerade durch den Monsun sagen, was das waren diese.
Durch den Monsun waren Tokyo Hotel.
Ja.
Aber du meinst sowas wie Kämpf mich durch die Nacht, Sinfonie.
Ja, genau. Und das sind alles Songs, wo viele halt sagen würden, ja, das hat irgendein Songwriter-Team geschrieben. Nee, diese Songs habe ich schon 1999, 98 vor drei Leuten im Jugendhaus gehört. Von denen geschrieben.
Die haben sich das erarbeitet, muss man auch einfach mal zugeben.
Die haben es so krass, die haben wirklich jedes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag teilweise 2 Gigs am Tag gespielt und so. Und das ist so krass. Ja, wir machen gerade einen Videocall und Nico ist ein bisschen so im Heiligenschein, so passt auch irgendwie. Ja. Noch eine Sache ist ja auch das, Nico und mich trennen 4-5 Jahre.
Ich werde dieses Jahr 32, ja.
Ja, und ich werde dieses Jahr 37. Und wir haben ungefähr auch in der gleichen Zeit Geburtstag. Ich glaube, das sind ein paar Tage, bloß 4-5 Tage.
Ich meine ja, der 26.12. in meinem Fall.
Ja, und ich habe 5 Tage später, am
31.12. Na, siehst du.
Geil.
In der Zeit ist auch Jesus geboren. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist.
Nee. Jesus wurde dann aus uns beiden, ach egal.
Da kam Drangsal.
Dann kam Drangsal.
Aber der ist jünger als wir, das kann nicht sein.
Das nervt mich auch immer so krass, ey. So mit Mitte 20 dachte ich mir, na gut, passt schon irgendwie. Jetzt bin ich fast schon Ende 30 und denk mir so, Alter, ich sitze hier in meiner Kackbude irgendwo auf dem Dorf im Osten und krieg nichts geschissen. Da hast du irgendwelche 20-Jährigen, die irgendwie riesen, aber haben sich auch alles erarbeitet, alles cool.
Eben.
Trotzdem ist halt immer so ein bisschen
dieses, so ein bisschen Wehmut.
Ist kein Neid, sondern Wehmut ist kein Neid. Ein Neid ist, was ich überhaupt nicht empfinde. Wirklich,
nee. Egal in welcher. Ich gönn's jedem, der sich das erarbeitet hat.
Richtig. Und selbst wenn du es nicht erarbeitet hast, du fällst irgendwann damit auf die Fresse. Das ist einfach so. Das kannst
ganz
du,
genau.
wenn du das nicht irgendwie von Anfang an krass durchziehst, dann ist es nicht so. Deshalb, was ich eigentlich darauf hinaus wollte, unser Altersunterschied wird dazu führen, dass wir ab und zu mal zeitliche Differenzen haben, was so Bands angeht oder früh entwickelte Phasen. Das klingt doof, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deshalb stelle ich einfach Nico mal eine Frage, die ich dann auch beantworten. Es wird ein bisschen hin und her jetzt gehen, diese Fragen, die wir uns stellen. Deshalb, was war der Punkt in deinem Leben, wo Musik mehr war als bloß noch Gedudel aus dem Radio?
Der kam sehr früh, aus dem einfachen Grund, weil mein Vater tatsächlich auch sehr, sehr musikalisch bewandert ist.
Ah, okay, cool.
Und ich sehr früh Kontakt mit seiner Plattensammlung gemacht habe. Warum es auch dazu führte, dass ich in sehr jungen Jahren schon angefangen habe, CDs zu sammeln. Was dahin wiederum geführt hat, dass auch Gitarrenmusik dann schnell das war, was mich durchs Leben begleitet hat. Aber eben auch tatsächlich sehr frühe Hip-Hop-Sachen. Also ohne meinen Vater hätte ich sowas wie Grandmaster Flash, Melly Mel, die Furious Five, nennen sie wie du willst, die Sugar Gang, also wirklich die Ursuppe an amerikanischem Hip-Hop, okay, nie kennengelernt. Und das fing sehr früh an mit einer Band namens Kiss, weil mein Vater wahnsinniger Kiss-Fan ist. Kann man sich natürlich drüber streiten, aber
hast das du mal live war gesehen?
Nein, nie.
Da habe ich dir was voraus.
Ich würde auch heute kein Geld mehr dafür ausgeben, weil ich habe keine Lust, 200 Euro für alte weiße Männer in schwarz-weiße Schminke auszugeben.
Nee, das war auf dem Rockavaria Festival in München. Über das Festival brauchen wir nie reden. Dagegen ist Rock am Ring wirklich ein progressives Newcomer-Festival.
Ja.
Toll. Und aber es war halt in München und ich konnte hinlaufen 10 Minuten.
Das wäre auch okay, da wäre ich auch hingegangen, ganz ehrlich.
Und da waren halt Kiss Headliner und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin nach einer halben Stunde gegangen oder so, weil es halt, wie du halt sagst, mir hat es irgendwann so abgetürmt, diese alten weißen Männer in ihrer bescheuerten Schminke da zu sehen und gefühlt nur I Was Made For Loving You zu spielen. Aber gefühlt halt nur, weil die ja irgendwie dann doch immer diesen 40-Floor-Beat irgendwie nur durchgezogen haben.
Die haben aber tatsächlich schon unfassbar viele Hits. Aber ich bin auch nicht ganz unvorbelastet. Also ich bin da vorbelastet. Also für mich ist Kiss schon tatsächlich auch eine gute Band. Ich mag die auch sehr, sehr gerne. Und
die frühen Sachen definitiv.
Und ja, dann
guckt euch den Film Detroit Rock City an.
Der Och, spielt ja den lieb Kiss. Ich ja.
Den lieb
der
ich,
ist ja. Richtig gut, ey. Schönes Roadmovie.
Habe ich ewig nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass ich ihn mag. Nee, Kiss, klar, und dann jetzt haben wir jetzt immer drauf, und da hast du eine CD-Sammlung gehabt mit Hip-Hop und Gitarrenmusik und Kiss. Und jetzt wie ging's weiter? So grob.
Ja, wie ging's weiter? Es war tatsächlich eigentlich nur das. Das war der Startschuss, der aber irgendwann, weil dann hat's bei mir Klick gemacht und ich dachte so, da gibt's mehr als Metallica. Und ich meine, auch ich bin sehr früh mit Bands wie Blue Oyster Cult und so weiter in Verbindung gekommen. Also 70er Jahre Prog-Rock. Ich habe auch sehr früh Alan Parsons Project und so weiter gehört. Prog-Rock der 70er Jahre, grandios. Die Tales of Mystery and Imagination, A Story of Edgar Allan Poe, ist eines der tollsten Prog-Rock-Alben der 70er. Liebe ich. Habe ich, glaube ich, in vierfacher Ausführung auf Vinyl sogar.
Okay, das ist ein Statement.
Das waren so die Sachen. Und das hat mich, dieses Interesse, immer weiterzugehen, weil ich mir dachte irgendwann so, ich bin schon beeindruckt von meinem Vater, aber ich will irgendwie besser Bescheid wissen als er. Und hab mir dann auch, dann fing das an mit Magazinen abonnieren. Damals der Metal Hammer, das Rock Hard. Und dann fing die Zeit der Foren an, auch Foren um 2000 herum, da, was da los war. Das Metal Hammer Forum, ja, war. Ich bin mit 15 oder so in dieses Forum rein. Und das hat mein Leben bis heute geprägt, weil ich dadurch Kontakt zur musikalischen Außenwelt hatte, die ich vorher nie für möglich gehalten habe. Und dann gab es auch so tolle Seiten, die es heute nicht mehr gibt. Ich kann auch die Namen nicht mehr nennen, auf denen du Metal-Musikvideos runterladen konntest. Und ruckzuck war ich auch in sehr extremen Gefilden gefangen. Und als ich dann die ersten Musikvideos von damals noch Behemoth und Zyklon, wie sie alle hießen, dann gesehen habe, dass hat mich aufgesogen, diese düstere, unglaublich böse Energie, die von dieser Musik ausging, das hat mich sowas von geprägt. Und genau in dieser Zeit habe ich nämlich auch angefangen, selbst die Gitarre in der Hand zu nehmen, die zu Hause einfach nur rumstand, weil mein Bruder im Begriff war, Gitarre zu spielen, es aber nie gemacht hat. Und ich dachte mir so, na gut, das ist ja das Ding, mit dem ich meine Lieblingsmusik tendenziell machen könnte. Guck, wie das geht. Ich hatte nie effektiv Unterricht, das war alles so ein bisschen autodidaktisch beigebracht.
Und auch da, bis heute? Oder hast du dann zwischendurch mal welchen genommen?
Ich hatte, glaube ich, 3-4 Stunden bei einem guten Mann, dem Gerrit Wolf, guter Mensch. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, ich könnte Unterricht gebrauchen. Ich hätte auch Lust, welchen zu nehmen. Habe mir eine gute Zeit jetzt dafür ausgesucht, dafür das zu möchten.
Ja.
Aber es ist nie so ganz geworden. Ich meine, einer meiner besten Freunde, der Uwe, ist ein unfassbarer Gitarrist, der spielt zum Aufwärmen einfach Iron Maiden Soli nach. Ohne weiteres, es tut ihm nicht mal weh, er muss nicht mal hingucken.
Ah, das ist sick, sowas, ja.
Ja, und er ist halt krass gut, aber zu der damaligen Zeit war es halt so, wenn er versucht hat, mir Unterricht zu geben, kam er zu mir, hatte zwei Flaschen Jägermeister dabei und wir haben die Gitarre im Gigbag gelassen und den Abend einfach so an für sich laufen lassen.
Das sind die typischen Probensachen aus den frühen Anfängen. Das kenne ich aber auch noch. Ey.
Aber das war so als
Sternburg-Kästen geleert wurde,
dass
ein Stick angefasst wurde. Meine Fresse.
Genau, das Proberaumpartys legendär. Aber dazu kommen wir noch. Das war jetzt mal so ein grober Roundup. Richtig. Über das, was wie mein Werdegang so begonnen hat. Wie war es denn bei dir? Du bist dran.
Schön, dass du gegenfragst, weil das wäre ein bisschen blöd, wenn ich die Überleitung hätte. Ich habe gerade überlegt, wie ich die Überleitung schaffe, aber das ist schön, dass du gegenfragst. Bei mir ist es eigentlich so gewesen, also ich habe von elterlicher Seite, familiärer Seite null irgendwie, was musikalisch angeht, Entwicklung mitgenommen. Meine Eltern, die hören halt, was im Radio läuft und die hatten halt so ein paar Platten, so meistens, weil Bautzen's ja DDR-Platten, da hat's halt meistens diese Amiga-Sachen von Frank Schöbel und sowas.
Aber es gibt ja im DDR-Rock-Bereich so geile Sachen. Also Wahnsinn.
Ganz, ganz große Empfehlung von mir ist Stern-Meißen-Kombo und die Renft-Kombo. Hört euch das mal an, weil Nico erst über Prog-Rock redete. Das ist auch Prog-Rock. Das ist diebster Prog-Rock.
Es gab viel. City, oh Gott, ja bitte.
Die frühen City-Sachen, ey. Das ist richtig guter Scheiß. Klar, die meisten kennt vielleicht Am Fenster von City.
Ja, aber kennt auch jeder die 14-Minuten-Fassung von Am Fenster.
Da hast es. Genau, und sowas halt. Und mit sowas bin ich halt ein bisschen sozialisiert worden am Anfang. Mein allererstes Konzert, da war ich 5 oder 6, das war 1990, also genau nach dem Mauerfall. Und da hat man ja im Osten alles aufgesogen, was irgendwie aus dem Westen kam.
Ja, klar.
Und da weiß ich noch, dass ich mit meinen Eltern und meinem Bruder zum Country- und Trucker-Festival nach Bautzen gefahren sind. Ich komme vom Dorf normalerweise und dann halt in die Stadt gefahren und da war meine ersten Konzerte waren Tom Astor, Linda Feller und Johnny Hill.
Johnny Cash hätte mich jetzt sehr überrascht.
Johnny Hill. Und das waren halt so meine ersten, da gibt's von mir noch eine VHS, also so ein Typ, so eine ganz furchtbare Aufnahme, wie ich meinem Vater auf die Schulter sitze und irgendwelche Johnny Hill-Lieder mitsinge und
sowas. Also, ja. Sehr gut.
Ja, sowas gibt's halt noch, aber das wird niemals die Öffentlichkeit sehen.
Noch.
Und dann, ich glaube, also zwischen 1990 und bis ich dann angefangen habe, selber für mich Musik zu realisieren, hat es wirklich lange gedauert. Und dann kam ja so Mitte der 90er, da wo ich dann so 13, 14, 15 war, so alt war ich noch gar nicht, da war ich 10, 11, so dieser deutsche Hip-Hop-Boom aus Stuttgart, also hier Fanta 4 aus Stuttgart, Freundeskreis aus Stuttgart und so. Und meine Fanta 4 war die erste Band, die ich gesagt habe zum ersten Mal, okay, ich kaufe mir eine CD. Da ich mir die Lautsprecher war, die erste CD, die ich mir gekauft habe.
Und die war ja im Feld, also ist doch Rough zur zweiten mit, wo auch die da und so drauf war. Die erste von den Fantas, die war, also Rough, heute ist Haftbefehl
die,
Rough.
Die erste von Fanta ist ja Was geht? Was geht ab oder was geht?
Ach,
was geht?
Die Lauschangriff war doch genau dann die zweite, weil du sagtest gerade erste.
Nee, die Lauschangriff ist die dritte.
Die sogar. Dritte.
Du hast ja, die Was geht ab, dann hast du die vierte Dimension, wo die da drauf
genau.
war und Saft und sowas. Und dann hast du die Lauschgift. Das war 1997 oder 96, bin ich gerade nicht sicher, aber ich will auch nicht googeln, ist auch scheißegal. Googelt selbst. Und jedenfalls war das so die erste Sache, wo ich mir dachte, so geil, also das ist so Musik. Das gefällt mir, weil ich mochte den Wortwitz, ich mochte auch das Instrumentale. Andy Y, geiler Produzent, kann man sagen, was man will über die, aber
ist so.
Und auch Mich Beck, einfach gute Männer. Und ich glaube, ich habe jetzt die Lauschgift bestimmt gute 10, 15 Jahre nicht mehr gehört, aber ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, ich könnte 80% wieder mitrappen.
Aber ich glaube, die ist schlecht gealtert.
Sehr. Fanta 4 sind generell schlecht gealtert, auch die neuesten Sachen sind schon schlecht gealtert von Fanta 4. Das muss man einfach zugeben. Die sind, aber das ist ein anderes Thema. Und dann, wie du halt auch schon sagst, man hat ja Hip-Hop diesen Kommerz gehabt, dann kam halt auf Freundeskreis, die halt eine komplett andere Schiene von Hip-Hop bedient haben damals, also mit ANNA und hier mit dir, ich glaube, mit Joy Denalani war doch dieser
mit dir
der Song. Fantastischer Song, finde ich bis heute einen fantastischen Song, weil Joy Denalani einfach großartig ist.
Mit einer der besten Soul-Sängerinnen dieses Landes.
Ja, guckt euch, nochmal kurz Querverweis, zu der Band kommen wir aber dann später noch, Tokotronic featuring Joy Denalani mit Kapitulation, mit dem Song. Geiles Ding. Und dann habe ich halt so angefangen, auch die Hamburger Sachen wie, na gut, Fettes Brot war auch immer da, also Nordisch by Nature und Jein und so, das war immer da, hat mich nie so wirklich gekickt, so. Das war so, fand ich nett, aber es war auch nie so. Und dann kamen die Beginner mit Bambule raus. Und dann war so, okay, Leute, das ist Hip-Hop, das ist geil. Hat mich total gekickt. Und dann kam ein Album raus, was ich bis heute fantastisch finde und ich bis jetzt, was Deutschrap angeht, wenig Besseres gehört habe, ist nämlich die 1-2 Gefährliches Halbwissen.
Das ja. Ist für
mich eins der...
Ja.
Ist ein Masterpiece einfach. Das Ding ist einfach von vorne bis hinten rund. Dendemann, ein MC sondersgleichen, was der rausgehauen hat. DJ Rabauke, mega. Also so, das war halt meine frühe Sozialisierung, was für mich persönlich Musik angeht, wo ich mir gedacht habe, okay, ich entwickle jetzt einen eigenen Geschmack. Und dann kam Ende der 90er die New-Metal-Szene raus, so langsam. Dann liefen auf Viva plötzlich Bands wie Limp Bizkit.
Oh ja, also das hat mich aber genauso kalt erwischt, diese Zeit, ja.
Vorrangig Limp Bizkit, damals die $3 Bill?
Oder $5 Bill,
ja. Ja, genau, die war halt die erste. Und ich glaube, das erste, was ich gesehen habe, war das George Michael Cover von Faith. Das war, glaube ich, das erste, was ich da gesehen habe. Oder... Geiler Song, also ja. Von George Michael. Und das Cover auch nicht schlecht, muss man mal sagen. Obwohl Limp Bizkit auch mittelmäßig gealtert sind, finde ich.
Sie haben halt das Hauptproblem ist halt tatsächlich mittlerweile einfach Fred Durst.
Das ist richtig.
Es sind so talentierte Musiker. Wes Borland ist so unterbewertet als Gitarrist in Sachen Kreativität.
Ja, und ich glaube, der Schlagzeuger heißt, glaube ich, Chris Otto oder so.
John Otto. Take it to the Matthews Bridge.
Geiler Drummer, ey. Das
ja.
ist ein geiler Drummer. Der hat mich auch als Schlagzeuger früh beeinflusst schon. Deshalb, das kann ich schon sagen. Ja, genau, dann kam das raus. Und da war ich auch so, okay, es gibt eine Mischung aus Rock und Rap. Damals war für mich Rage Against the Machine noch kein Thema. irgendwie. Da waren die bei mir noch nicht auf der Landkarte. Da habe ich auch, da gab es Viva 2 auch noch nicht, glaube ich, zu der Zeit. Oder beziehungsweise habe ich das noch nicht wirklich geguckt.
Aber du sagst, entschuldige bitte, es gibt Viva 2. Das habe ich ja gerade komplett außer Acht gelassen, weil ich war dann Viva 2, sehr gutes Stichwort. Die hatten ab 22 Uhr nahezu jeden Abend die Sendung High Fidelity, wo du Metal-Clips
voten.
Ja, du konntest Metal-Clips voten. Immer. Und ich saß als kleiner, also was heißt klein? Ich bin ein sehr, sehr großer Mensch. Damals, wie alt werde ich gewesen? 10, 11, saß ich vor meinem viel zu kleinen Röhrenfernseher in meinem Jugendzimmer und habe diese Musikvideos dann mir rausgeschrieben, was das alles ist. Und war so fasziniert, welche Sachen da alle vorkamen. Machine at Cradle of Filth, Placebo, Bitter End lief damals auch dort. Und The Band, die ich aus den Augen verloren habe, die ich heute super zu schätzen weiß.
The Bitter End nicht, das müsste Every Me, Every Me sein.
Nee, es war The Bitter End, mit dem Video in der Satellitenschüssel stehend. Ich hab's 100% vor Augen.
Aber das war doch Mitte der 2000er Bitter End, das war doch auf der Metz drauf.
Ich muss jetzt doch mal nach Google.
Das war müsste Every, oder vielleicht sogar noch Pure Morning oder sowas. So ganz frühe Sachen. Grüße gehen auch raus an Nils Burkelberg, der ja Placebo hasst.
2003.
Oh Gott, dann kann es bitte End gewesen sein.
Es okay, war doch, ich dachte auch, es wäre später gewesen, aber ich habe recht, ja.
Du hast recht. Gut, nee, und wie gesagt, dann kamen halt diese ganzen New-Metal-Sachen und das hat mich total gecatcht. Wirklich, das hat mich total gecatcht. Eine Mischung aus Rock und Rap. Geil. Aber da kam zwischen bei Limp Bizkit, also ganz anfänglichen Bizkit-Zeit, da gab es darum noch nicht wirklich sehr viel. Da gab es aber bloß Limp Bizkit und das war's. Also was fällt mir jetzt ad hoc nichts mainstreamig
ähnliches. Zumindest ein. Was bis nach Deutschland durchgedrungen ist, das muss man dazu
richtig,
sagen.
Richtig, richtig. Und wir waren, jetzt erzählt der alte weiße Mann wieder vom Krieg, wir hatten noch kein Internet. Und wir hatten ja noch kein Internet und wir hatten ja nicht im Osten drüben, ne? Und da hatten, wir waren halt auf Musikfernsehen und bisschen also Radio Fritz war damals das Go-To-Radio für uns.
Ja.
Und da musste man sich irgendwie helfen und da war halt das. Und Viva 2 habe ich schon erzählt und dann war ja Viva 2 war Ende der 90er dann wirklich bei mir, ich glaube, es liefen bloß Dragon Ball und Viva 2.
Das trifft es.
Fernsehen, mehr lief nicht. Also und Simpsons noch. Entschuldigung, Simpsons habe ich auch noch vergessen. Die drei Sachen, mehr lief nicht. Und dann habe ich jetzt, kommen wir mal, es ist ein kleiner Schritt, wahrscheinlich so 2-3 Jahre Schritt, dann kommen wir zu einer Band, die mich wirklich bis heute, na gut, nee, die hat mich damals beeindruckt, bis heute hat sie mich nicht mehr so gecatcht, Slipknot.
Die haben auch bei mir eine sehr große Rolle gespielt, ja doch.
Da kam Slipknot auf die Bühne und da habe ich irgendwann spät in der Nacht an einem, keine Ahnung wann, das Wait and Bleed Video, das Live Video vom wahrscheinlich Ozzfest 1998 und 99 gesehen, wo die halt komplett alle auf, da hauen die sich irgendwie gegenseitig auf die Fresse und alles mögliche, das dreht die total durch und so. Und ich war komplett fasziniert. Wirklich, mich hat das so dermaßen, als 14, 15-Jähriger vor meinem Fernseher und hab mir das rausgeschrieben. Ich wusste nicht, wie man es ausspricht. Dann bin ich dann nächsten Tag zu, damals hat man noch einen Plattenhändler in Bautzen, bin ich da hingefahren und hab gesagt, hier, ich hätte gern Slipknot, das Album, Englisch war mal schon so eine Sache, die ich mochte, aber ich kannte das Wort einfach nicht, mit dem Song Wait and Bleed, hab ich gesagt. Da hat mir eingeguckt wie so ein Auto im irgendwas. Da hat er seinen Großhändler angerufen, der hat ihn wahrscheinlich genauso am Telefon angeguckt, wie so ein, was will der für mich, dieser Mensch. Dann musste das Ding aus den USA für mich importiert werden. Da musste ich mit meiner Mama noch mal reinfahren. Die musste unterschreiben, oder mein Papa, weiß ich gar nicht mehr. Die mussten unterschreiben sozusagen, dass ich das haben kann. Und dann kam halt diese Folded-CD von Slipknot. Kam halt irgendwann an, ein paar Wochen später, und ich hatte diese CD. Bis dahin war die wahrscheinlich in Deutschland schon längst released. Das hat mich aber nicht interessiert.
Weil ich habe die nämlich auf regulärem Wege bei mir, das war Orwurm Records, zwei Ortschaften weiter. Da habe ich nämlich die als Digipack in der Japan-Edition bekommen tatsächlich.
Ja, aber gut, vielleicht Mainz oder Rheinhessen ist wahrscheinlich ein anderes Thema gewesen
damals. Zu der Zeit vermutlich schon. Und es waren trotzdem ja immer noch diese paar Jährchen Unterschied zwischen uns beiden.
Richtig. Und man muss auch zusagen, es kann vielleicht auch wirklich sein, weil bei euch ist ja wirklich so, diese Ami-Stützpunkte von der Armee sind ja relativ höher.
Also ihr habt Wiesbaden ist direkt in der Ecke, um die Ecke. Wiesbaden, Heidelberg, ja, Bad Kreuznach, drumherum ist es überall GIs gewesen, und die PX.
Da,
also
da,
ja.
Da kann es halt sein, dass man sowas früher bekommen hat. Jedenfalls, anyway, kam die Platte halt an und ich habe die wirklich hoch und runter gehört, wochenlang. Ich glaube, ich habe wochenlang nichts anderes gehört, außer diese CD. Und es hat mich wirklich ein Jahr, also nicht, nee, ich glaube, so lange war es gar nicht mal, aber so 2-3 Monate richtig krass geflasht. Und bevor wir dann noch weitergehen, will ich dann noch sagen, dann gab's den richtigen, richtigen Knick in meinem Leben, wo ich dann dachte, okay, Musik ist das, was mich am meisten interessiert und mich am meisten, wo ich mich noch weiter drin rein vergraben will. Und zwar haben Super RTL damals, oder war das RTL Plus oder irgend sowas, jedenfalls, ich glaube Super RTL war das damals, die haben, es hat ja den Lightlife-Wiederholung aus frühen 90ern, mitten in der Nacht immer gebracht.
Ach geil.
Und da kam ein Live-Auftritt von Pearl Jam mit dem Song Alive.
Oh, ich liebe diesen Song.
Erstens schon, aber dieser Auftritt von beim, also ich krieg gerade wieder Gänsehaut deswegen, weil dieser Auftritt hat mein Leben verändert. Wirklich, das sage ich bis heute. Ich habe auch Alive versteckt in meinen Tätowierungen. Irgendwo das Wort Alive ist bei mir versteckt. Das, wer es nicht weiß, wird es nie finden. Und das hat wirklich mein Leben verändert und danach war, es klingt total pathetisch und wahrscheinlich total, aber danach war nichts mehr, wie es vorher war.
Ich kann weil das aber nachvollziehen.
Weil dann habe ich meinen besten Freund, Markus, haben wir dann uns angefangen, den habe ich auch sofort infiziert damit und so. Der war auch sofort, klar, Nirvana wollen wir komplett außen vor lassen, weil Nirvana war mal ein Thema, aber es ist auch schnell wieder abgeflaut. Das war dann schnell wieder weg. Bis jetzt immer noch das beste Album ist Bleach von Nirvana. Alles andere kann man groß ignorieren, meiner Meinung nach.
Würde ich nicht mitgehen, aber und meiner Ansicht nach In Utero.
Ja, hat auch ein paar gute Sachen. Milk It und so sind schon gute Sachen.
Definitiv. Ja, sehr.
Ja. Anyway, und jedenfalls war das so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, okay, Musik ist das, wo ich meine meisten Interesse und meine meiste Zeit drin investieren werde. Und das habe ich dann auch gemacht, bis heute. Ja, und dann ging es bei mir, ich mache es mal kurz weiter, ging es bei mir relativ auch schnell los mit Bands machen oder Bands gründen. Und zwar habe ich dann, ich komme ja wie gesagt vom Dorf und hatte einen Schulkameraden, der war 2 Jahre oder ein Jahr jünger und war Gitarrenschüler, hatte halt so Punk-Sachen gespielt und der hat halt Leute gesucht, mit denen man Musik machen kann. Und dann habe ich mich einfach gemeldet, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich mache. Weiß ich wahrscheinlich bis heute nicht wirklich. Aber ich kaufe mir ein Schlagzeug von meinem Konfirmandengeld. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich angefangen, ganz rudimentären Oi-Punk zu spielen.
Und nicht so die schlechtesten Beginne. Nicht der schlechteste Beginn, so, ja.
Du lernst auf jeden Fall schnell spielen. Das ist auf jeden Fall was. Dein rechter Fuß ist wahrscheinlich mehr trainierter als von jedem Fußballer irgendwann mal. ja, und das war halt der Anfang bei mir, was Musik angeht. Und dann geht's halt ganz viel weiter. Aber weil ich erst schon am Anfang gesagt habe, irgendwelche Mitschnitte und so, davon gibt's halt wirklich null Mitschnitte. Also das ist halt wirklich so weit, das ist 2000. Da gab's schon irgendwelche Kassettenmitschnitte mal von irgendwelchen, aber selbst wenn, kann man sich heute nicht mehr anhören. Das ist wahrscheinlich so schlecht gealtert und wahrscheinlich schon korrodiert alles und so. Ey, das ist 20 Jahre, ja, 20 Jahre, ja, schon so. Deshalb, du hast erst von deiner Gitarre erzählt, jetzt erzähl du mal, wie es halt so anfing bei dir mit Instrumentenentwicklung. Weil ich habe, wie gesagt, gleich bei einer Band angefangen, ohne irgendwie mich groß...
Das ist der beste Start, den man eigentlich machen kann, tatsächlich.
Ja.
Wie war das bei mir? Ja, wie ich hatte dann damals von meinem Bruder diese Yamaha Pacifica, immer noch eine grandiose Gitarre, würde sie heute genauso spielen, halt nur geupgradet auf meine jetzigen Bedürfnisse. Und hab das dann so ein bisschen verfolgt und hab mir dann so rausgehört, ah ja, was kann ich denn so spielen? Man muss halt sagen, ich komme halt in so einem kleinen rheinhessischen Kaff und die Befindlichkeiten und so weiter. Also hier war es immer so, es gibt diese 3 Bands im Deutsch-Rock-Sektor, die dann gehört wurden. Das waren die Ärzte, das waren die Hosen und das waren natürlich auch die Onkels. Und ironischerweise waren es Letztere, die mich dazu bewegt haben, simple Sachen auf Gitarre zu spielen. Also klar, aus heutiger Sicht völlig verwerflich. Also bin ich raus komplett, aber ich war halt einfach ein kleiner Wurm.
Darf ich noch mal kurz intervenieren oder
ja, kurz
dazwischen gehen?
Nur.
Weil ich mittlerweile gemerkt habe, durch mit Leuten, die ich halt auch mit Musik beschäftigen, aber nicht aus dem Osten kommen wie ich, dass ihr die Onkels komplett anders wahrgenommen habt als ich.
Vermutlich. Also ich meine, ich komme aus dem Umland, wo die Band herkommt. Das ist wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Grund, warum die hier ganz anders wahrgenommen werden. Und entschuldige bitte.
Aber das ist vollkommen verständlich. Nee, weil ich bin halt hier im Osten groß geworden und für mich sind die Onkels schon von frühen Zeiten an, also von wirklich Ende 90er, Anfang 2000er, eine Nazi-Band gewesen, weil es immer die Leute gehört haben, die Samstagnachmittag zum Dynamo-Spiel gefahren sind, sich einen reingestellt haben, die Hools, und dann halt irgendwelche Leute auf die Schnauze gehauen haben und dann uns abends dann im Bautzen durch die Gegend gejagt haben, weil wir keine Glatze hatten und keine Springer mit weißen Schnürsenkeln.
Ja, nee, diese Klientel hört die zwar hier in der Ecke auch, aber auch eben die ganz normale prollige Dorfjugend auf dem, das ist halt der Kram, das ist einer der, zumindest vor 20 Jahren, der größte gemeinsame Nenner der Dorfjugend immer so gewesen. Wenn man irgendwelchen Scheunen rumgehangen hat, die Hosen mochte niemand, die Ärzte mochten noch weniger Leute, dann waren es halt die Onkels. Und wie gesagt, die politischen Befindlichkeiten waren sowieso ganz andere, darf man nicht mehr mit heute vergleichen. Wenn aber auch die Vergangenheit der Onkels insofern nicht hundertprozentig so nazimäßig ist, wie sie gern dargestellt wird, das ist ein anderes Thema. Man kann die Band aus so vielen Gründen scheiße finden und das sollte man sie wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber das sollte jetzt darum nicht gehen, sondern als eine der Einflüsse, warum ich, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon Slipknot, Metallica und alle Kram gehört, aber ich konnte halt nichts, also konnte ich den Kram auch nicht spielen. Also was habe ich gespielt? Ich habe geguckt, wie man Sachen von Nirvana, Offspring und den Onkels spielt und das hat einigermaßen funktioniert. Und das ist dann so weit darin gegipfelt, dass auch meine damals beste Freundin, Tanja, Grüße gehen raus, ich habe keine Ahnung, wo du heute bist,
dann wäre lustig, wenn sie das hören würde, sich bei dir melden würde.
Das wäre hart.
Das wäre echt hart, ey.
Und das Haus der Jugend hier in der Ecke hatte einen eigenen Proberaum und dann haben wir da irgendwie immer abgehangen mit einer damaligen Punkband namens die WC-Enten. Das ist so ein klassischer Punkbandname einfach.
Aber ich liebe diese Punkbandnamen. Ja. Da kann ich auch Tausende erzählen.
Oh, das ist ein Traum. Mein Favorite, die zwangsversteigerten Doppelhaushälften.
Das ist auch sehr schön, ja. Ja, wir hatten hier zwei sehr bekannte Bands, Punk-Bands bei uns in der Gegend. Das waren einmal die Dicken Mädchen und einmal Grenzgänger. Und die sind bis heute noch. Und gerade fällt mir ein, ganz wichtige Band, die Sparmarkt-Terroristen.
Sparmarkt war ja auch mal ein Ding. Krass, stimmt.
Das war ein richtiges Ding. Ja, ist gut. Okay, dann habe ich dich kurz mit. Dann mal halt die Punkbands mit irgendwelchen Doppelhaushälften und jetzt erzählst du weiter.
Ja, mit den WC-Enten halt rumgehangen und dann bin ich sehr schnell in solche Punkkreise geraten. Ich war nie Punk oder man nannte sie sehr liebevoll immer Zecken.
Ja, das ist bis heute.
Ja, wo nicht? Und, was auch sehr zu meiner politischen Sozialisierung beigetragen hat, zum Glück. Auch wenn ich, da werde ich noch drauf zurückkommen. Also kurzer Disclaimer, also ihr dürft mich heute definitiv links einordnen, aber es werden noch ein paar Sachen kommen, da muss ich immer dazu sagen, dass das heute anders wäre. Nur, dass das schon mal vorneweg gesagt wurde.
Ja, aber manchmal, das wird, na gut, so in die Kreise war ich nie drin, aber generell wird es Sachen geben, wo wir schämen uns. Also ich schäme mich persönlich nicht dafür, für die Sachen, die Fehlschritte, die ich gemacht habe.
Nein, ich schäme mich für nichts aus dem einfachen Grund, weil alles, was ich durchgemacht habe, zu dem beigetragen hat, was ich heute bin.
Richtig. Und noch ein anderer Disclaimer, den ich eigentlich ganz am Anfang sagen wollte. Wir werden uns auch nicht zurückhalten, was unsere Meinung über spezielle Bands angeht.
Nein, fick also, dich, Sabaton. Sorry.
Okay. Guter Punkt. Nee, aber es werden Gefühle verletzt. Wahrscheinlich verletzen wir unsere Gefühle gegenseitig auch irgendwann mal. Aber
möglich, ja.
Nehmt's uns nicht böse. Natürlich, jeder soll Spaß haben an seiner Musik
oder
Musik,
um Gottes Willen. Hört.
Aber das soll heute nicht das Thema. Heute ist ja wirklich so wirklich Deep Talk und Abnörden über unsere persönlichen Befindlichkeiten, was Musik angeht. Deshalb wird das auch ein bisschen mal zu härteren Worten kommen über bestimmte Bands,
wenn man dann
zu den Ärzten kommen, später mal. Oder wenn wir überhaupt zu den Ärzten kommen, weil da, ja gut, egal.
Ja, weiter, wie gesagt, dann wurde ich sozialisiert. Punkbands haben, dass ich dann zumindest mal persönlich dann in Kreise geraten bin, wo Leute tatsächlich auch Instrumente in die Hand genommen haben. Und das hat mich auch sehr geprägt und ich meine, anfangs sind es halt Bands wie Green Day und so weiter, diese bekannten Sachen, jetzt eben kein Carnal Terror oder Toxoplasma, dritte Wahl, nennen sie wie du willst, waren es nicht. Das waren diese US-Punk-Bands, Skatepunk. Pop-Punk, was Finn McKenty jetzt feiern würde, die sehr viel Einfluss auf mich gehabt haben. Aber ich habe mich schnell nicht mehr zufrieden damit gegeben. Und es hat dann sehr schnell dafür gesorgt, weil ich dann auch sehr schnell Gefallen an Death Metal gefunden habe, durch speziell im Speziellen Morbid Angel, die mit Trey Azaktov einen der krassesten Gitarristen überhaupt haben, was Technik betrifft. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mit nach dem Schulabschluss 2004 plus minus, es ist doch relativ lange her jetzt, mich mit zwei Dudes wiedergefunden habe, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Und bei dem einen hat sich dann rausgestellt, der ist Schlagzeuger und bis heute ein verdammt guter. Und der andere war Bassist und wir standen dann einfach bei ihm im Proberaum. Eines Tages, das hat, keine Ahnung, wie sich das ergeben hat, ich habe den Weg dahin, frag mich nicht, wir standen in diesem Proberaum. Das heißt so. Davon gibt's auch noch ein, zwei Bilder, wo ich noch mit einer sehr, sehr schlechten Fernost 100€ Flying V-Kopie stehe und versuche irgendwas zu tun. Und es war sehr schlecht. Und ich weiß nicht mal wirklich, was wir gespielt haben, aber wir haben irgendwie, ich glaube, wir haben einfach versucht, so alte Mayhem-Songs zu covern, weil die halt auch sehr simpel sind, aber wir waren aber selbst dafür zu schlecht und der Drummer hatte keine Lust auf Extrem-Metal, der mochte nur Power-Metal. Also bis heute, ich schätze ihn immer noch sehr, ich mag ihn auch sehr, Sebastian, ich hab dich echt gern.
Ich muss mal kurz dazwischen, Power-Metal ja. Ist sowas wie
Halloween, Iced Earth, Hammerfall.
Okay. Obwohl, Iced Earth bitte nicht mehr hören, danke.
Nein, also Iced Earth ist ganz schöner Schmutz seit der Capital-Geschichte. John Schaffer, du bist ein richtiger Trottel.
Wie man einfach eine Band so kaputt machen kann, das ist so schlimm, aber egal.
Unglaublich.
Ich glaube, da kommen wir heute noch öfters zu
diesem ja, Thema,
wie ein Mensch eine ganze Band kaputt machen kann.
Ja, und das war dann,
okay, dann hab ich
das allererste ja. Mal in einem Proberaum stehend mit der Ambition, wir wollen jetzt extrem Metal machen, aber keine dieser Menschen konnte extrem Metal machen. Und
verstehe ich.
Ja, dann verging sehr viel Zeit, bis es tatsächlich zu sowas wie einer Bandgründung kam. Nur mal so viel dazu.
Okay. Bevor wir dahin kommen, wollen wir noch ein bisschen so, wenn du sagst, dazwischen sehr viel Zeit, hat sich dazwischen auch bei dir, was Geschmack angeht, bisschen musikalisch was geändert? Also
es wurde nur extremer. Also der Metal wurde extremer. Ich hatte sehr viel großes Interesse, alles zu kennen, was irgendwie anstößig war, böse in irgendeiner Form, düster, also extrem auch. Ich war immer auf der Suche nach der möglichst extremen Band.
Hat dich eigentlich mehr so diese Stimmung in der Musik interessiert oder das Musikalische? Was war bei dir vorrangig?
Damals würde ich sagen, das Musikalische, heute würde ich sagen, die Stimmung an sich, was die mit meiner Psyche gemacht hat, weil es eben auch zu der Zeit, es war jetzt nicht wirklich eine einfache Zeit und es wurde auch über die Zeit, in der ich diese Musik konsumiert habe, noch viel, viel schlimmer. Heute würden Leute sagen, das war ein Hilferuf, weil das noch ganz andere Züge genommen hat, da komme ich auch noch drauf, das wird auch in der Hinsicht auch recht persönlich, was ich da erzählen werde, aber es hat die musikalische Entwicklung mitgeprägt und deswegen muss ich das auch einfach erzählen.
Ja, das geht mir dann spät, wenn man zu späteren Sachen kommt, bei mir auch nicht anders. Aber was ich jetzt schon mal so als, das habe ich mal nicht durch dich entdeckt, sondern das habe ich durch die Rocket Beans entdeckt oder diesen Menschen und zwar, ich kämpfe mich ja auch gerade bisschen durch dieses Metal-Thema rein. Dank Ernie von Krachmocker TV. Sehr, sehr guter Mann.
Bester Ernie
Mann
ist, überhaupt. Ich lieb ihn.
Und den habe ich war bei Metal gelöt bei Colin Gable bei Rocket Beans TV mal zu Gast. Ich glaube, die anderen beiden waren der Sänger von
Equilibri? Der
deutschen Metal.
Eskimo Callboy.
Nee, das war später. Gott. Ich komme gerade. Blind Guardian.
Ach, da haben sie, ja, richtig.
Und der andere war irgend so ein Waldemar-Dude, den kannte ich aber nicht. Der hat irgendwie mit Dave Lombardo irgendwas zusammen gemacht. Das war so ein hängengebliebener Metal-Wichser. Entschuldigung, aber den fand ich so
unfassbar
unsympathisch.
Das sind Menschen, die ich früher gut fand. Aber ich bin halt heutzutage auch der Typ, von dem mein altes Ich aufs Maul bekommen hätte.
Das geht mir genauso. Wenn ich mein 16-jähriges Ich treffen würde, ich würde ihn einfach zusammenlatschen. Würde ich stiefeln ohne Ende, ey. Jedenfalls war halt dieser Ernie zu Gast und ich kannte den auch nicht und ich dachte mir, ich habe keine Ahnung, was dieser Mensch redet. Aber wie er es erzählt, ich will mehr wissen.
Ja.
Und da habe ich dann den Kanal abonniert und einfach mal so wild durchgegangen, was da für Videos sind. So Top 50 Black Metal Bands. Bis auf Mayhem habe ich nichts gekannt, wirklich. Ich saß davor Und mittlerweile macht mir das Spaß. Ich höre mir die Musik an, aber ich kann es mir nicht lange hören, weil ich glaube, das, was dich damals so gekickt hat, diese Stimmung und so, das trifft mich nicht. Also das ist halt so eine, das musikalische, ich verstehe den Appeal, was sie dahinter haben. Ich weiß, dass die Band mittlerweile auch sehr umstritten ist, Harakiri for the Sky. Grüße gerne raus an Sascha, der da auch ein großer Fan ist.
War.
Aber ich habe es mir trotzdem mal angehört, weil ich einfach Interesse hatte, was das für eine Band ist. Und musikalisch ja fantastisch, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Das ist stimmt. Halt
schon krasses Zeug. Ja, und wie gesagt, abonniert Ernie Krachmocker TV.
Ja, bitte.
Egal, ob ich es interessiert oder nicht, aber wie dieser Mensch Sachen rüberbringt, das ist einfach
so. Seine Liebe zur Musik ist ansteckend.
Ja, wirklich, wirklich. Und ich habe wirklich zum Metal immer ein gespaltenes Verhältnis gehabt, aber jetzt finde ich es halt wirklich faszinierend teilweise, was es auch für coole Sachen gibt, ey. Und ich muss mir gerade überlegen, jetzt sind wir bei dir so Zeitschleife 2005, 2006 ungefähr, ne, so ungefähr.
Richtig, ja, doch, das kommt dem sehr, ja, doch.
Und da kommen wir jetzt bei mir zur ersten wirklichen Band, die ich gegründet habe oder mitgegründet habe, die auch sogar Aufnahmen hat, von der ich dann eine reinhauen werde.
Ja, bitte.
Diese Band habe ich, und ich schäme mich nicht dafür, aber trotzdem ist es sehr cringy, was ich gerade sage, DeLorean genannt. Und da haben wir uns DeLorean
genannt. Das finde ich aber geil. Ich feiere das. Doch, das ist toll.
Wir haben uns DeLorean genannt. Und das war halt so eine, das kennst du vielleicht auch, Nico, oder ihr Leute, die da draußen, die auch Musik machen, in so einem kleinen Kaff wie Bautzen, bist du froh, dass du Leute findest, die ein Instrument beherrschen und nicht gerade die größten Wichser sind. Und das war in dem Fall so. Und das war in dem Fall so. Aber musikalisch ging das alles wirklich ganz weit auseinander. Wir reden von 2005, 2006. Da war ich wirklich dieser Indie-Dude, der halt Arctic Monkeys, Block Party, Strokes, Kings of Leon, you name it, alles gehört habe und aufgesaugt habe und mich einfach geil gefunden habe. Natürlich die alten Sachen auch noch, wie Pearl Jam, Slipknot und weiter gehört habe. Aber damals war halt so dieses für mich total up-to-date. Dann gab's, ich mache jetzt Name-Dropping, ist ja scheißegal, weil sie wahrscheinlich nie hören werden, der Schlagzeuger Bob, der wirklich Bob hieß, oder immer noch heißt.
Wahrscheinlich,
Grüße
raus, ja.
Guter Mensch. Grüße gehen raus, guter Mensch, hat einen Friseursalon in Bautzen. Und der war halt totaler Disturbed-Fan.
Um Gottes Willen.
Ja, um Gottes Willen. Oh. Ich fand Disturbed auch bis heute, ich fand damals schon scheiße und es wurde immer schrecklicher.
Ja, das trifft's, ja.
Und ein Mensch, der mir sagt, dass die Disturbed-Version von Sound of Silence ein guter Song ist, dem schlage ich mit dem brennenden Hammer das Gesicht ein.
Streng genommen ist es auch. Das ist vermutlich für mich persönlich das beste musikalische Erzeugnis, was Disturbed jemals gebracht haben.
Und das ist sehr traurig, weil das wirklich grausam ist. Also für meine Ohren ist das grausam. Dieses ganz leichte Autotune vom Sänger noch drin und so. Alter Schwede, ich könnte kotzen. Du musst dir mal die Aufnahmen anhören, der hat ein Autotune drin in seiner Stimme.
Ja, hört man auch. Also wenn man damit bewandert ist, wie Autotune funktioniert, merkt man das. Aber das merkst du heutzutage, bei sehr vielen mehr Bands und an die Leute da draußen, die immer so auf Autotune schimpfen, auch deine Lieblingsband hat einen Sänger, der im Studio Autotune benutzt.
Hundertprozentig. Außer heißt Eddie Vedder. Dann ist es nicht so.
Oder Miles Kennedy.
Oder Miles Kennedy. Oder Rest in Peace Chris Cornell.
Ja, Eddie Vedder, das ist eigentlich, ja.
Ja. Kurze Zwischenfrage, weil ich ja weiß, dass du zum Beispiel auch Zeppelin magst. Und magst du Zeppelin, oder?
Led Zeppelin. Ach so, ich hab dich ja kurz, ja, auf alle Fälle, ja.
Led Zeppelin. Ich bin ja mehr, dann ist halt die Frage, die drei, für dich so die von dem Classic-Rock-Sänger, bist du da eher Roger Daltrey von The Who oder Robert Plant von Led Zeppelin?
Robert Plant, definitiv. Also
ich bin halt Team Daltrey.
Verstehe ich, weil der Punk-Appeal größer ist.
Deshalb wahrscheinlich.
Das wird sein, ja. weil The Who waren Punk, bevor Punk wusste, was Punk ist.
Und Hardcore. Denn wenn man sich die Quadrophenia von The Who mal anhört, die hat schon die ersten Anleihen von Hardcore.
Das ist das, was Minor Threat später irgendwie verarbeiten sollten und so weiter. Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus möchtest. Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber generell mein Lieblingsrocksänger ist halt wie der eben genannte Chris Cornell. Der wird für mich ewig Nummer 1 bleiben.
Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich auch, zu viel mag.
Ich auch, aber bis jetzt hat mich Eddie Vedder auf andere Ebene, aber von der rein stimmlichen Sache, aber Chris Cornell, rest in peace, guter Mann.
Ja.
Ja, und wie gesagt, 2005, und dann gab's noch den Basti, Gitarrist, und der war halt Metal Horst. Also das war damals unsere Metal Horst war damals unsere Bezeichnung für jemanden, der halt immer mit Dimmu Borgir schon durch die Gegend gelaufen ist und sowas. Warte mal, war nicht der Sänger von Dimmu Borgir gestorben vor kurzem?
Nein, Dimmu Borgir leben eigentlich noch in Gänze.
Wer war denn das?
Ich denke mal, Children of Bodom.
Children of Bodom, genau. Weil das hat er auch immer gehabt, die beiden Bands als T-Shirts.
Ganz andere Kerbe, aber auch eine Band, die unglaublich viel Einfluss auf mich hatte, mal kurz nebenbei erwähnt.
Nee, es ist ja, das wird jetzt sehr häufig passieren, dass wir halt uns irgendwelche Namen entgegendroppen und dann so, na klar, und
ja,
natürlich, und vergessen und so. Und dann war noch Axel, der Bassist gespielt hat, und der mich auch, wir waren so musikalisch auf einer Wellenlänge. Wir haben damals, er hat mehr so diese, er hat mich zum Beispiel zu einer Band gebracht, die mich bis heute wirklich, die bis heute eine meiner Top-Bands ist, Oceansize. Ich liebe Oceansize. Oceansize ist für mich, was Post-Rock angeht, für mich, also ich weiß, es ist wahrscheinlich bessere Bands gibt und wahrscheinlich einflussreichere Bands, aber es ist für mich halt die Speerspitze, was auch, weil es ist eine geile Mischung aus Post-Rock halt, also 12 Minuten Liedern mit unfassbar Melancholie, Härte, aber auch Pop-Appeal.
Ja, gute so Band, gar keine Frage.
Ja, ja. Also wenn die sich mal wieder vereinigen würden, ich bin jemand, der Reunion ein bisschen schwierig gegenübersteht, aber
oh,
das
ja,
wäre so eine Sache. Aber das war eine Sache, das könnte sein. Und er hat mich zu einer Band gebracht, und jetzt können wir kurz ein bisschen reden, weil ich weiß, dass du diese Band auch kennst und magst und alles Mögliche. Wir haben nämlich zusammen Dioramic entdeckt.
Schön.
Ja, und Dioramic kommen ja mehr oder weniger aus deiner Ecke da. Die kommen Kaiserslauterner Band.
Ja, richtig. Also Kaiserslauterner Band, ein bisschen nach Landau runter. Also auch die Ecke, ja, genau, wo Drangsal herkommt.
Richtig. Und kurzer Fun Fact.
Einer dieser Menschen ist Multimillionär.
Richtig, wollte ich nämlich darauf hinaus. Ihr sagt euch Dioramic, who the fuck is Dioramic? Vielleicht auch, weil die waren halt wirklich nie aus der Suppe rausgekommen. Aber der Drummer, Anton Zaslavski, ist formerly known oder gerade known as Zed.
Einer der größten EDM-Produzenten der Welt.
Der Welt, ja. Aber auch einer der geilsten Schlagzeuger, die ich jemals live sehen durfte.
Und der kann's immer noch.
Ja, und das ist halt, guckt euch einfach mal Zed Drumming an, ein paar Sachen. Der hat mal zu irgendeinem seinen EDM-Songs Drums eingespielt, auch mit Double Bass und so. Das ist total witzig, ey. Das ist guter Mann. Und die haben wir halt entdeckt zusammen. Und ja. Und noch ein anderer Fun Fact. Ich habe Dioramic zweimal live gesehen. Einmal als Vorband von Blackmail. Und dann mal als zu ihrem zweiten Album Super Ultra hieß das, glaube ich, oder Super
irgendwas. Das weiß ich nicht mehr.
Irgendwie, ja, ich glaube Super Ultra. Die erste hieß Technicolor, das weiß ich noch. Und die zweite ist irgendwie, egal. Und da ging es halt bei Zed schon los zu der Zeit. Das war so 2013, 14. Da hat er schon so die, ich glaube, da hat er schon den Skrillex Remix gemacht zu der Zeit.
Ja.
Und da war als Drummer, und jetzt bist du gleich ein bisschen in den Ohren schlagern, Paul Seidel.
Ah, Paul ist einfach, ja. Paul ist eine Wonne.
Ja, wer Paul Seidel nicht kennt, und ich schwöre euch, ihr habt Paul Seidel schon mal gehört.
Definitiv.
Ihr habt ihn schon mal gehört. Spätestens wenn ihr Casper hört, dann habt ihr Paul auf jeden Fall schon mal gehört.
Ja, und wenn nicht, Warframe und Harlots mal auf.
Unbedingt Empfehlung.
Ja,
noch
bitte.
Ein anderer. Warframe und Harlots mal auf. Da war der erste Bassist, der kam aus Bautzen von denen.
Auch.
Bevor die überhaupt zu der Band wurden, aber. Ich weiß, und der war, glaube ich, bei den Stagehand oder sowas, oder hier, Roadie oder so. Aber, egal. Jedenfalls kommen wir zurück zu dieser Band DeLorean. Oh Gott, ich liebe es, wenn wir da so abschweifen.
Ja, das ist toll. Ob ihr es da draußen mögt, keine Ahnung, aber ich find's hier super.
Ganz ehrlich, interessiert mich ein Scheißdreck. Wir müssen Spaß haben.
Ja.
ist genauso wie beim Musik machen. Ey, ist doch egal, ob es jemand geil findet, du musst Spaß daran haben.
Dir muss es gefallen.
Richtig. Und jedenfalls haben wir die Band DeLorean gegründet. Und bevor ich jetzt kurz weiterrede, wird jetzt ein Song kommen, und ich schätze mal, der Song wird The First Will Be The Last heißen. Viel Spaß damit. Something strange is always there, please don't say that. You are scared, the first will be the last. Und ja, jetzt habt ihr den Song gehört. Und den haben wir in einer ganz professionellen Umgebung aufgenommen. Da haben wir uns irgendwie ein paar hundert Euro zusammengespart von den ganzen paar billigen Live-Auftritten. Also wirklich von live kann man, ich überlege gerade, ob wir da irgendwas Namhaftes hatten, aber da war irgendwas so richtig. Ja, nee, das war, also Gott, ich würde einfach die Band grob als Alternative Rock bezeichnen.
Also wirklich, geht's im war, Zweifel mit das, allem.
Ja, aber da waren, sind halt diese ganzen Einflüsse, die ich erst genannt habe, zusammengeclashed. Und das hast du halt auch krass gemerkt. Das war halt so. Und lustigerweise, was, ach Gott, die Stimme, die ihr gerade beim Gesang gehört habt, das war ich. Ich habe damals gesungen und Gitarre gespielt
bei der Band. Das kann ich ja bis heute nicht. Ich krieg das nicht unter einen Hut und ich bin mittlerweile eigentlich ein echt guter Sänger und ein guter Gitarrist.
Lustigerweise ich auch nicht.
Aber zusammen, boah.
Ich hab's auch nicht, ich konnte es auch nicht. Aber es war auch rudimentär, Power Chords und ab dafür. Deshalb ging das schon einigermaßen. Und dann haben wir, ich glaube, das war von 2005 bis 2008 haben wir Musik zusammen gemacht und dieses Tape aufgenommen oder diese zwei Songs, den anderen Song werde ich jetzt nicht mehr reinspielen, haben wir zwei Songs aufgenommen in einer professionellen Umgebung, also im Tonstudio mit einem richtigen Typen, der das auch richtig kann. Grüße gehen raus, ich habe deinen Namen zwar vergessen, du warst super nett, das weiß ich noch.
Du heißt Martin, da bin ich mir sicher.
Nee, keine Ahnung. Ich weiß noch, dass er Haare bis zum Arsch hatte. Das hat mich damals so imponiert.
Haare ist ja auch ein schwieriges Thema bei dir.
Ja, die sind weg. Die hatten Angst. Was wollte ich sagen? Und der hat mir wirklich viel beigebracht. Also der hat mir in den zwei Tagen, die wir Aufnahme hatten, wirklich viel beigebracht, was halt so wirklich Musik machen angeht, weil es ist, im Proberaum zu stehen und irgendwelche Akkorde zu schrammeln und irgendwas reinzuschreien ins Mikrofon, ist was anderes, einfach, als man sich wirklich mal zu hören und wirklich mal drauf zu achten, was man macht. Und da habe ich erstmal gemerkt, was ich überhaupt für eine Scheiße spiele und was wir allgemein alle für eine Scheiße spielen. Wir haben den Song, wir haben die beiden, wir wollten eigentlich fünf Songs aufnehmen, wir haben bloß zwei Songs geschafft, weil wir die beiden Songs wirklich komplett mal neu überarbeiten, überdenken mussten. Weil man einfach nicht gehört hat, was man für eine Rotze spielt.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und und das ging von 2005 bis 2008 ungefähr. Und dann haben wir uns aber alle freundschaftlich getrennt. Das war nie irgendwo, wo man sagen würde, ey, da war irgendwie Streit dazwischen. Und wir hatten unseren Proberaum geteilt. Und da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit Metalcore, was man heute so als Metalcore kennt. die Band hieß Torment of Prometheus.
Das klingt halt aber nicht nach Metalcore, das klingt tatsächlich wiederum nach dem Stuff, den ich gleich dann einspielen werde.
Wahrscheinlich, aber die haben sich selber so Metalcore genannt, also es war, aber man kann sie wirklich, also ich habe jetzt nichts mehr so wirklich im Ohr, das ist wirklich schon ewig her und ich habe auch mal gesucht, man findet nichts mehr von denen, ist im Internet. Man kann sie schon ein bisschen als War from a Heart of Mouth Richtung reinziehen, aber ein bisschen choriger.
Ja, das glaube ich. Ich will nicht anmaßend klingen, aber spielerisch warte wahrscheinlich nur nicht auf dem Level.
Die nicht, nee. Aber wir sowieso nicht. Gott, wir waren wahrscheinlich irgendwo zwischen Garage und Einfahrt. Und deshalb passt das. Nee, aber die haben mich halt zum ersten Mal so mit so live, oder ich hab's bis jetzt bloß von Platte oder von irgendwelchen Videos, aber zum ersten Mal mit so richtig harter Musik in Berührung gebracht. Und da war ich fasziniert davon. Wie das, ich habe manchmal in einem Proben da gesessen, in der Ecke ganz ruhig und einfach den Leuten bloß zugehört, weil ich dachte mir, wie zur Hölle machen die das alles? Wie auf einmal kommen die von einem Viervierteltakt, jetzt ganz grob gesprochen, zu einem Siebenachtel Breakdown runter und dann wieder kommen sie wieder zurück zu irgendeinem anderen Takt und so. Das hat mich alles fasziniert. Ich habe zwar von dem ganzen Scheiß keine große Ahnung, bis heute nicht.
Ja, aber, same.
Aber ich habe schon gemerkt, okay, die sind, ja, deren Anspruch ist was anderes. Und jetzt kannst du gleich wieder viel erzählen, weil jetzt ist zwischen 2008 und 2012, was Musik machen bei mir angeht, absolut nichts passiert.
Und das ist perfekt, weil das ist jetzt der Zeitraum, wo bei mir eine Band ins Leben kommt.
Jetzt Nico Monolog.
Ja, so schlimm wird's nicht, weil diese Band, die jetzt kommt, von der habe ich nichts zu präsentieren, aber ich habe später was dazu präsentieren, einige Jahre später, mit etwas anderem Line-Up, aber prinzipiell dieselbe Band. Also ich erzähle das jetzt mal. Weil ich kam dann immer weiter in diese Black-Metal-Schiene rein, nachdem ich das ja gerade eben angekündigt habe, dass es da hingehen wird. Und auch mit eben aus diesem Proberaum, in dem wir damals gespielt haben, mit dem Bassisten, der Alex, mit dem habe ich dann öfters einfach, das war mein Go-To-Friend, mit dem habe ich alles gemacht. Es war kein sonderlich guter Mensch oder zumindest kein guter Einfluss für mich. Aber jeder kennt wohl diesen einen Freund, der keinen guten Einfluss auf einen hat. Ich war nicht schlau genug, um zu merken, dass er ein schlechter Einfluss war und habe einfach nur mit ihm rumgehangen, was sehr oft dafür sorgte, dass ich von Mittwochmorgen bis Sonntagnacht irgendwie in Mainz irgendwo versackt bin, in irgendwelchen ominösen Wohnungen von ganz komischen Leuten und habe da sehr viel Einflüsse mit reingenommen, mit rausgeholt. Unter anderem an diesen Typen namens Stefan, so ein 40-jähriger Arbeitsloser, wahrscheinlich ist er immer noch 40 und immer noch arbeitslos, der aber halt Gitarre gespielt hat. Und das hat mir so imponiert, weil er damals ins Drop-Tuning gespielt hat, sprich die Grundseite einen ganz Ton tiefer und damit halt krassen Black-Metal-Kram. Ich dachte, sowas kennt man nur aus dem Flamenco und so weiter, aber der hat dann Black-Metal gespielt. Ich spiele auch bis heute so. Das meiste, was ich spiele und schreibe, ist im Drop-Tuning und ich habe sehr viel Gitarrentechnik dahergenommen mit irgendwelchen Barré-Griffen über alle 6 Seiten, aber trotzdem 180 BPM und 16.
Okay, krass.
Das hat mich bis heute, das mache ich jetzt sogar auf der 7-Seite, jetzt mache ich das auf 7 Seiten, was noch absurder ist. Und das hat mich sehr beeindruckt und der hat hier in meinem kleinen Kaff zeitweilig gewohnt, im Keller seines Opas, der damals schon sehr, sehr alt war, der ist wahrscheinlich mittlerweile einfach gestorben. Mögst du in Frieden ruhen. Und wir saßen in diesem Keller und haben die ganze Zeit Satyricon und irgendwelchen anderen absurden Kram gepumpt. Aber halt in absurder Lautstärke, dass es halt schlechter produziert klang, als es eigentlich war. Und das hat dazu geführt, dass wir dann selbst irgendwann angefangen haben, Black Metal zu schreiben. Und dann hat er mich in seine Band reingeholt. Antagonism hieß die. Wahrscheinlich gibt's die sogar noch, aber das, oh Gott, ich will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben.
Weil, ich google das trotzdem mal.
Es gab vor ein paar Jahren noch eine Seite dazu, Antagonism.
Was kann ich denn jetzt als so Standort oder so Mainz oder?
Nee, gar nicht mal. Mehr so Rottgau. Es war mehr als die hessische Darmstadt, Rottgau, irgendwie aus der Kante müsste das sein.
Okay, Antagonism. Erzähl weiter, ich guck
mir. Und da bin ich dann eben mit einer Band in Berührung gekommen, die damals schon Songs hatte. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe diese Songs auch sehr schnell gelernt. Und wir haben auch recht oft geprobt. Und das waren aber halt alles super zwielichtige Gestalten. Also das ist genau, jeder Mensch davon war das Black-Metal-Klischee, was man kennt. Irgendwie komplett auf irgendwelchen Substanzen hängen geblieben. Sehr zwielichtig, sehr komisch Sachen am Machen. Der Sänger, der Matze, der grob aus dem Nocta-Obducta-Umfeld kommt, die könnte man sogar kennen hier jetzt.
Die kenn ich durch den Ernie.
Ja, genau. Weiß ich auch sehr zu schätzen. Gute Band. Von deren Gitarristen habe ich mein Effektboard letztens gekauft.
Okay, cool.
Und aus dem groben Umfeld kamen diese ganzen Leute und dann, ich war damals halt noch nicht, ich war 16, 17, ich war nicht volljährig. Ich habe da mit 40-jährigen Black-Metal-Heads rumgehangen, die gestern besoffen waren. Und Nächte durchgezecht haben und auch einfach ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt haben. Das waren alles, es tut mir leid, aber Evolutionsbremse, so richtige Lebensversager. Und das hat natürlich auch auf mich abgefärbt. Und ich war genauso einer. Derzeit meine Ausbildung gekillt, nichts auf die Kette geschissen bekommen. Zu Hause einfach alles, also keine Ahnung. Meine Familie hat mich, glaube ich, gehasst, aber auch gleichzeitig besorgt und so weiter. Ich war in einem super tiefen Loch gefangen. Und das nur, weil ich bei Stefan im Keller Gorgorov gehört habe. Und aber auch also, so Musik kurz gemacht
Antagonism, habe. Ich habe nichts wirklich gefunden.
Ja, dann ist der Kram offline.
Aber ich habe irgendwie so, aber das kommt vielleicht auch nicht drauf schlau, irgendwie vom Schlachthof Wiesbaden, so gab es so ein Festival, sollten sie letztes Jahr spielen, aber es fällt mir viel natürlich aus, mit Destruction, Warbringer, Crisis X und Domination.
Das ist lustig.
Glaube ich zumindest, aber da stand gerade Antagonism. Also egal. Jedenfalls, vielleicht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal suchen, aber ich habe jetzt keinen.
Und dadurch bin ich in diese krasse Black-Metal-Schiene geraten. Und ich bin aber aus dieser Band rausgeflogen, weil ich nicht ambitioniert genug war, weil eben, ich war ein junger Typ und auf der einen Seite super beeindruckt und beeinflusst von diesen super komischen Weirdos. Also so wirklich Black-Metal-Dudes. Die, wahrscheinlich hätte man sie gelassen, hätte die auch Kirschen angezündet. Fakt.
Also so jetzt mal für mich als Laien, so diese typischen Klischee Mayhem Gogoroth
Hörer. Ja, exakt das. Also
okay,
damals nur Lederkluft, Ledermantel, Nieten bis sonst wohin.
Na, okay.
Ja, und es gab Aufnahmen aus dieser Zeit, aber auf die habe ich keinen Zugriff mehr. Und da wird aber später was kommen, weil Antagonism haben sich später auch von diesem bereits genannten Stefan verabschiedet. Und der hat daraufhin Astarion gegründet, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist bis Stand jetzt so, was ich musikalisch bis dahin gemacht habe, was irgendwie was Greifbares war. Und das war schon tatsächlich saugut. Also muss ich sagen, und ich bin nach wie vor auch Fan von den Sachen. Ich kann die sogar noch spielen. Das ist das Krasse dabei.
Das ist das Krasse. Ich kann diese alten DeLorean-Sachen teilweise auch noch spielen.
Das ist halt Hammer, oder?
Das ist so singen und so. Obwohl ich die wirklich, ich habe bloß die zwei Songs Aufnahmen, aber trotzdem weiß ich noch Songs, die wir irgendwie mal, aber egal. Mir fällt nämlich auch gerade noch ein bei der DeLorean-Sache. In dem letzten Jahr, ich glaube, das war dann unsere der Grund der Trennung, haben wir über, ich weiß gar nicht mehr warum, also das kann ich dir wirklich nicht mehr sagen, kam dann der Adrian dazu. Adrian hat nicht Keyboard, sondern E-Piano gespielt
E-Piano. Und
gesungen.
Okay.
E-Piano gespielt. Ich weiß, dass er ein unfassbar netter Typ war. Viel zu groß und viel zu dick für mich kleinen Hämftling. Also ich bin ja nicht gerade klein, aber ich war zu der Zeit war ich 1,80, habe gerade mal 55 Kilo gewogen oder sowas. Und aber wir hatten einen Song mit E-Piano, das weiß ich noch. Und der hat dann sozusagen meine Rolle als Sänger übernommen und das war alles, es lief alles den Bach runter und egal. Und was, weil du erst diesen Alex hieß er mit dem im Keller? Ja.
Oder war das? Das im Keller war der Stefan. Der Alex ist der Grund, warum ich diesen Stefan kennengelernt habe. Weil er den einfach mal irgendwann mit zu mir nach Hause gebracht hat.
Und es fiel mir nämlich gerade ein, als du erzählt hattest. Du hattest mal, ich glaube, in einer Multimaniacs-Folge erzählt, dass du mit einem im Keller abgehangen hast, wo du damals schon Trap Metal erfunden hast oder irgend sowas.
Ja, oh Gott, ja, ja, ja.
Erzähl die Story mal bitte.
Also, ich liebe Ghostbane, Scarlet, wie sie alle heißen, aber ich bin der fucking OG von diesem Genre.
Und das glaube ich ihm ungehört.
Weil in diesem Keller damals, habe ich das erste Mal Gitarren aufgenommen mit einem, was war das, Digitech Death Metal Pedal, welches damals sehr beeindruckend geklungen hat, weil es einen Vorverstärker drin hatte. Für so ein Distortion Pedal keine Selbstverständlichkeit. Und eben das habe ich aufgenommen und ich weiß nicht wieso und es ergibt keinen Sinn, aber ich hatte Bushido Instrumentals. Und dann habe ich auf diese Bushido Instrumentals Black Metal Riffs gespielt und eben auch die Screams dazu aufgenommen. Wie es halt Jahre später, wirklich 15 Jahre später, ein Scarlord in Perfektion halt eben gemacht hat. Ich habe das, das gab's auch bis vor gar nicht allzu langer Zeit mal, hatte ich davon noch MP3s, aber der Laptop ist mit der Festplatte abgeraucht. Ich habe also keinen Zugriff mehr. Fuck. Ich hätte euch das jetzt zu gerne vorgespielt, weil es total scheiße klingt.
Das ist so, weißt du, du hast halt irgendwelche Sachen im Kopf und das war damals mit dieser Punk-Geschichte auch ganz früher mit dieser Punk-Geschichte so. Ich war ja nie wirklich Punk. Also ich war nie wirklich einer, der mit hier Emo durch die Gegend gelaufen ist und Anarchy Forever Shirts anhatte. Ich war immer der Dude, der mit Shirts und, also ganz normaler, mit Chucks und so. Und ich habe mir nie getraut, irgendwie innerhalb dieser Punk-Bewegung mal so diese andere Musikrichtung mit reinzubauen oder irgendwie mal, weil ich immer so ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen wenig Self-Conscious hatte oder irgend sowas und das ist wahrscheinlich bei dir auch so. Hätte ich das damals gemacht, hätte man wahrscheinlich schon vielleicht schon Indie entwickelt. Wenn man Punk mit den Einflüssen, die ich hatte, zusammengemischt, hätte man vielleicht schon Indie entwickelt, bevor es Indie wirklich, also in der Richtung gab, diese Britpop-Indies.
Vermutlich.
Und so wahrscheinlich bei dir auch. Und du hast wahrscheinlich auch nie so die Ruspe gehabt, um zu sagen, hier, ey, ich mach das jetzt mal wirklich zum
Ding. Nein, null. Ding. Weil ich vorgeschoben immer so ein Gatekeeper war. Ich habe immer von mir selbst gesagt, ich bin intolerant, ich hasse alles und alles, was ich scheiße finde, habt auch die Menschheit bitte scheiße zu finden. Und ich wurde halt, also das wurde immer extremer. Also da kommen wir aber auch noch zu. Das spielt noch, das ist definitiv noch eine Rolle spielend. Aber ja, das war mein ersten musikalischen Werdegang mit Antagonism in Bad Nauheim in einem Proberaum von der verstorbenen Oma des Schlagzeugers.
Ah, ich liebe solche Geschichten. Unser erster Proberaum war in der Gartenlaube von dem besagten, also Roman hieß er, Grüße gern raus. Den sehe ich ab und zu noch mal im Netto, wenn ich hier durch die einkaufen gehe. Der Fun Fact, das weiß ich über eine Freundin, von uns, eine gemeinsame Freundin, wirklich, das ist kein Scheiß, ein Schrein bei sich zu Hause hat von dieser Zeit damals mit Bildern und allem Möglichen. Der kann da kommt einfach nicht drauf klar, dass das einfach immer vorbei war.
Das finde ich leicht strange.
Der Typ ist auch leicht strange.
Ja, okay, das passt aber, dann auch.
Ja, ja. Und und wir haben, unser erster Proberaum war in der Gartenlaube. Die hatten so ein riesen, die haben es immer noch, so ein riesengroßes Grundstück. Und da war halt mitten drauf so eine richtig geil ausgebaute Gartenlaube mit Bierfass und Bar und allem.
Pipapo. Okay, das ist geil.
Und wir haben in der Ecke hinten unser Zeug gehabt und geprobt. Und was denkst du, was dort für Proberaumpartys waren, ey?
Oh ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Da kamen diese ganzen Punks aus, weil wir, du musst dir so vorstellen, hier in der dörflichen Gegend vom Süd, also ich komme südlich von Bautzen, komme ich her, in dieser Dorfgegend, in einem Ort, wo ich herkomme, war so ein bisschen das Geilen zwischen den ganzen Nazi-Dörfern. Und bei uns haben sich immer alle Zecken getroffen. Und die waren entweder bei uns im Jugendhaus oder bei uns im Proberaum. Natürlich gab's, aber bei uns im Proberaum waren nie irgendwie die Bullen oder irgendwas, weil die Nazis ja nicht hingetraut haben. Die waren immer, im Jugendclub waren die öfters, aber privat haben sie sich nie irgendwie getraut, dort was zu machen. Ja, aber solche Sachen. Und was mich noch interessiert, da vielleicht können die Hörerinnen und Hörer da mal uns Feedback geben, weil es interessiert mich persönlich, weil ihr interessiert euch ja wahrscheinlich von Musik, wenn ihr den ganzen Quatsch hört. Und ihr werdet wahrscheinlich auch Konzerte gegangen sein oder geht. Seid ihr, wie Nico und ich, wirklich zu solchen abgefuckten Randshows gegangen, wo es wahrscheinlich bloß ein Klo für alle gab und sowas? Oder wart ihr immer schon die Leute, die...
Da, wo ich herkam, gab es nicht mal Klos für einen.
Oder sowas, das kenne ich auch alles. Oder seid ihr wirklich die Menschen, und das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen oder so, die immer bloß diese Bezahlkonzerte gemacht haben, sage ich mal so, die halt in einer netten Umgebung waren mit gutem Sound und so. Oder wart ihr auch diese DIY-Leute? Das interessiert mich immer. Schreibt uns mal. Nico oder mir oder generell bei uns auf dem Instagram- oder Twitter-Account. Ja, weiter dazu. Und dann sind wir jetzt, welchen Jahr sind wir jetzt ungefähr bei dir?
Wir müssten 2008, 9. 2000, lass mich überlegen. 2008 sind wir jetzt tatsächlich.
Okay, und soll ich...
Und
bevor du jetzt weitermachst, ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um ein Thema aufzumachen, was jetzt wahrscheinlich eine Stunde einnehmen wird, das Thema MySpace.
Bevor wir das machen, möchte ich ganz gerne die Toilette besuchen.
Okay, machen wir das. Wir machen jetzt hier... Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Wir machen jetzt, weil ich das Ding in Teile einteilen werde, ist jetzt Teil 1 zu Ende.
Wir hören uns. Das klingt nach einem Plan.
Und wir hören uns im Teil 2 wieder.
Sehr gerne, genauso machen wir das.
Und bis dahin. Und wir lassen einfach laufen. Also nicht bloß dein Urin, sondern auch die Aufnahme.
Mach ich bin sofort wieder
bis
da.
Bis gleich.